Thema: Welt- und Heilsgeschichte durch Jesus Christus gemacht, geordnet. Thema für die Abendversammlung: Das Wunderbare ist erstens, dass Weltgeschichte und Heilsgeschichte oder Geschichte der Schöpfung und der Geschöpfe und die Geschichte des Handelns Gottes nicht gegensätzliche Dinge sind, wo eines das andere ausschließt, sondern aufs Wunderbarste miteinander verwoben, verwachsen sind, unlösbar. Zentrales Wort hierzu: als Kaiser Augustus römischer Kaiser war. Weltgeschichte zentraler Natur, war die Zeit erfüllt, dass Gott seinen Sohn sandte zur Erlösung einer verlorenen Welt. Welt- und Heilsgeschichte. Und so geht's überall, durch und durch. Wenn wir im Folgenden uns allen fast alles bekannte Bibelworte lesen, dann wollen wir uns diese Bibelworte, diese Aussprüche Gottes in dem Zusammenhang wieder ganz neu werden lassen und neu schenken lassen. Wir schlagen also wieder einmal auf 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da ist von einem Meer nichts gesagt. Und siehe da, der ich im Anfang das Ende verkünde, gibt es im Buch der Offenbarung Jesu Christi ein Wort, das ausspricht, und das Meer ist nicht mehr. Oh. Schifffahrer bedauern das und so weiter. Und mehr Strandbewohner. Ja. Da brauchen wir keine Angst zu haben, es sei weniger schön. Es gibt dann ein kristallenes Meer. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Petrus gibt uns Auskunft. 2. Petrus, Kapitel 3. Vers 3. Indem ihr zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen, also in unseren Jahrzehnten oder unserem Jahrhundert, Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Anwesenheit? Nach 2000 Jahren sagen die das triumphierend. Wie kann man so dumm sein wie wir? Wo ist die Verheißung seiner Anwesenheit? Das griechische Wort ist gegen Satzwort zu Abwesenheit, also Anwesenheit. Um zu herrschen in seinem Reich ist gemeint. Wo ist die Verheißung seiner Anwesenheit? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das sind noch gemäßigte Spötter. Inwiefern? Wenn die von einer Schöpfung reden, dann setzen die doch noch einen Schöpfer voraus. Ne? Also bleibt alles von Anfang der Schöpfung an. Nämlich wie also? So wie wir die Naturgesetze heute kennen. Ne? So waren sie von Anfang der Schöpfung an. Einen solchen Ausspruch oder gegenüber einem solchen Ausspruch ist es auch für ein treues Gotteskind schwer, den Irrtum, die Lüge darin zu entdecken. Das sieht sehr normal, natürlich aus. Ja, selbstverständlich. Nein, gar nicht. Es war alles anders als von Anfang an, so wie es heute ist. Ich darf es gleich sagen. Diese Spötter haben ein gewaltiges System erdacht, nämlich die Entwicklungstheorie. Und die Spötter werden natürlich gegen das Ende der Tage, gegen das Ende dieses Zeitalters immer noch frecher und haben noch den Schöpfer ausgeschaltet. Ich habe einen Satz gelesen in einer solchen Spötterschrift und der heißt, und in dem Zusammenhang sehr bezeichnend, der heißt: Es gab im ganzen Ablauf dieser Entwicklungsjahrmillionen, Milliarden nie eine globale Katastrophe, eine Universalkatastrophe sowieso, Katastrophe sowieso nicht. Ne? Denn es braucht gar nicht einmal eine globale Katastrophe geschehen zu sein, sondern nur eine halbglobale oder viertelglobale Katastrophe. Und schon ist die Entwicklungstheorie gestört. Im Moment, wo es Einbrüche gibt, die alles zerstören und ganz andere Gesetze mit sich bringen. Also, die ganze Weisheit, ja, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu nahen geworden, in dem Sinne, die ganze Weisheit dieser Weisen, ja, steht und fällt mit der Frage: Gab es je globale Katastrophen oder Katastrophe? Gab es vielleicht sogar Universalkatastrophen? Und beides ist der Fall. Also dann ist jede Entwicklung, normale, langsame, sich durch Jahrhunderttausende unmerklich Weiterentwicklung, nicht? Also vom Einzeller bis zum hochwohlgeborenen Menschen, ne? Ja. Über den Affen, ne? Alles gestört. Unmöglich mehr. Denn also bleibt alles von Anfang der Schöpfung an. Petrus beschreibt jetzt, bezeugt hier, der große Fischer, dass es eine erste Schöpfung von ersten Himmeln und einer ersten Erde gab, die in einer Universalkatastrophe untergegangen ist. Also nicht nur die Erde, sondern die Himmel und die Erde. Und Jahrtausende später, als Gott die gegenwärtigen Himmel, Petrus, und die gegenwärtige Erde wiederherstellte, gab es eine Globalkatastrophe in den Tagen Noahs. Fein, wie es der Geist Gottes dem Petrus geschenkt hat, die Worte formulieren zu können. Vers 5. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde entstehen aus Wasser und im Wasser, durch das Wort Gottes, durch welche Wasser die damalige Welt, der damalige Kosmos Himmels und der Erde vom Wasser überschwemmt untergehen. Also nicht nur die Erde, sondern die damaligen Himmel und die damalige Erde sind in einer Wasserkatastrophe untergegangen. Also, 1. Mose 1, Vers 1: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Was steht da vor uns? Die erste Schöpfung. Und wie unser Gotteswort? Bitte so. Der Spötter sagt da zwischen zwei Pappdeckeln, ne? Papierblättern und Druckerschwärze. Und das soll jetzt Gottes Offenbarung sein. Ne? So. Wenn irgendwo das Wort gilt, in der Kürze liegt die Würze, dann in unserer Bibel. Ein Satz, sieben Worte, Hebräisch. Sieben Worte, eine ganze erste Schöpfung erfasst, im Entstehen und im Untergehen. In sieben Worten. Dann überspringt der Geist Gottes alle Einzelheiten dieser Vorgänge und setzt wieder an, in dem Augenblick, wo Gott daran geht, aus diesem Tohu Wabohu, wüst und leer, eine zweite Schöpfung zu schaffen. Also unser Schöpfungsbericht ist nicht Schöpfungsbericht der ersten Schöpfung. Das mag ja ähnlich vorgegangen sein bei der ersten Schöpfung. Nur hat es in der ersten Schöpfung noch keine Menschen gegeben. Die Erde als Körper, kosmischer Körper, war da, aber noch nicht bewohnt. Engel waren da, Geisterwesen waren da, in der ersten Schöpfung.
Und eben kein Meer.
Bitte?
Und eben kein Meer.
Kein Meer, ja. Das Wort, das ich da unterstreichen darf, dass Petrus schreiben darf, Vers 5, denn nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, wie die Dinge vor Gott aussehen. Was heißt das auf Deutsch? Die wollen die wirkliche Wahrheit der Dinge gar nicht wissen. Die wäre für sie eben zu verpflichtend. Und würde ihre globale Schulweisheit vollständig als Torheit offenbaren. Nach ihrem eigenen Willen. Seht. Also, dass solche widergöttlichen Lehren eine ganze Schulweisheit von den ersten Stufen bis den höchsten Hochschulen, ne? Die ganze Erdbewohnerschaft namens Menschheit überschwemmt, ne? Und sich über Wasser halten kann. Ja, nicht etwa, weil Gott ihnen das verborgen hat oder verbergen wollte, sondern nach ihrem eigenen Willen. Ne? Denn der Wille ist ja eine Funktion im Verborgenen der Herzen, da kann ich wollen, was ich will. Nein sagen zu dem, ja sagen zum anderen. Mit dem will ich nichts zu tun haben, das will ich nicht, kommt nicht in Frage, so darf es nicht sein. Ja. So, nach ihrem eigenen Willen. Dann sagt Gott, bitteschön, meine Herren, wenn ihr meine göttliche Wahrheit nicht wissen wollt, bitteschön, da sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis, nicht nur Kenntnis, sondern Erkenntnis zu haben. Denn Kenntnis von Gott haben alle. Gibt es keine Ausrede. Dass sie alle ohne Entschuldigung sind, kann keiner vor Gott antreten und Gott ins Angesicht sagen, ohne dass er vergehen würde. Nicht? Wie hätte ich wissen können, ob es einen Gott gibt oder nicht? Gott hat sich ihnen in der Schöpfung geoffenbart, dass er da ist. Also nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen. Eine erste Schöpfung, Himmel und Erde. In einer Universalwasserkatastrophe untergegangen. Und wir wissen, wieder die Wissenschaft präsentiert es uns, Atom Nummer 1 oder Element Nummer 1 ist Wasserstoff. Aus Wasser und durch Wasser, alles geschaffen. Ein Schriftchen habe ich gelesen. Die Wissenschaft staunt, nur in der einen Feststellung, dass ständig im Weltall riesen Wasserstoffströme daherströmen. Der Schreiber fragt sich noch, wo entstehen die? Wie ist das möglich? Wunderbare Weisheit, wie der betreffende Schreiber nun sich erklärt, woher die kommen. Die haben sich aus dem Weltraum gebildet. Große Weisheit. Ne? Ist das eine Antwort? Die strömen unzähligen, gewaltigen Massen strömen, Wasserstoffströme daher. Ist Gott etwa in Verlegenheit mit Sauerstoff? Ne? Zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff. Dann haben wir Wasser. Gar nicht. Petrus. Jetzt, Vers 7. Die jetzigen Himmel aber und die Erde, die jetzige, sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer. Ja. Wasser, Katastrophe, erstes Universum. Schluss. Gericht. Gegenwärtiger Himmel, gegenwärtige Erde, nicht mehr eine Wasserkatastrophe, auch nicht global mehr, sondern Feuer. Aufbewahrt für das Feuer, auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Ah. Das haben wir gelernt, aufbewahrt für das Feuer. Warum das ich betone, werden wir gleich sehen. Auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Vers 8, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte. Nämlich, dass ein Tag bei dem Herrn ist, wie 1000 Jahre für uns, und 1000 Jahre wie ein Tag. Und jetzt lesen wir Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber, die Atome, im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. So. Warum habe ich in Vers 7 betont, aufbewahrt fürs Feuer, in Bezug auf den Tag des Gerichts gegenüber den gottlosen Menschen? Weil schon vor der Beschreibung des tausendjährigen Reiches, Vers 8, von einem Feuergericht die Rede ist. Und wir wissen, dass beim Übergang zum tausendjährigen Reich Gott nur die Oberfläche der Erde erstens umkehrt durch das globale Erdbeben und dann die Oberfläche der ganzen Erde noch einem Feuerbrand übergibt, nicht den ganzen Erdkörper vor dem tausendjährigen Reich. Erst nachdem zweimal das tausendjährige Reich erwähnt ist, ne? Ein Tag wie tausend Jahre wie ein Tag, erst dann nach dem tausendjährigen Reich kommt, was für ein Feuerbrand, der jetzt alles, bis nicht nur die ganzen Erdkörper und alle Himmelskörper im Brand auflösen lässt, sondern sogar alle Atome, alle Elemente, sodass das Wort des Apostels Paulus, das Alte ist vergangen, was Gott lässt noch übrig vom Alten?
Was?
Kein Atomkernmittelpunkt, nicht gar nichts. Das, wenn Gott sagt, das Alte ist vergangen, dann ist vom Alten wie viel noch da? Gar nichts mehr. Und wenn die Elberfelder weiterfährt, siehe, ich mache alles neu, ne? Stimmt schon. Ja.
War eine schriftliche Anregung für diese Begründung. Jeremia 4, 23 bis 28, wo steht, Erde, Wüsten, Wehr und kein Mensch ist da.
Ja. Also Übergang von jetzt zu den Zuständen vom tausendjährigen Reich. Ich schaue die Erde an und kein Mensch ist da, ist ja klar. Fürs das tausendjährige Reich nennt die Schrift schon neue Himmel und neue Erde. Darf sie das tun? Wenn die Sonne dann siebenmal so hell scheint wie jetzt und der Mond so hell wie die Sonne. Und Gott den jetzigen Himmel und die jetzige Erde jetzt dann so erschüttert, wodurch der Geist Gottes nicht die Zerstörung andeutet, sondern die Verwandlung zum tausendjährigen Reich wird noch nicht alles neu gemacht. Da werden die jetzigen Dinge noch verwandelt in diese Zustände. Neue Himmel, neue Erde. Tausendjähriges Reich. Es ist das tausendjährige Reich, ist nur ein vergängliches, eine vergängliche Modellvorführung für die dritten Himmel und die dritte Erde, die dann Bestand haben werden. Darf ich ein Modell bezeichnen als neue Himmel und neue Erde, nicht? Obwohl es nur ein Modell ist? Nicht? Darf ich meinem Auftraggeber sagen, sehen Sie, das ist jetzt Modell, das ist jetzt Ihr Einfamilienhaus, darf ich das sagen? Nicht? Ja, das darf ich sagen, ist in Ordnung. Neue Himmel, neue Erde. Aber?
Weil es nur die Erdoberfläche betrifft. Ist doch in Zephania klar ausgedrückt, Zephania 1, 2 bis 3, alles von der alles von der Fläche des Erdbodens wegraffen.
Aha, genau. Ja, und die Stelle quasi auf den Jeremia so gerade anschließend oder im Zusammen, ja, ich werde die Oberfläche der Erde umkehren, heißt direkt. Ne? Die Ober. Genau, also weitere Zeuge. Jetzt zurück, 1. Mose 1, Vers 1, sehen wir, wie wieder ein Beispiel, wie unsere Bibel sich als Gottes Wort offenbart und erweist, sich selber erklärend. Eigenes Konversationslexikon. Und hier dürfen wir nicht weglassen. Das im hebräischen Text, habe ich gesagt, 7 Worte sind da. Bereshit, Bara, Elohim, und jetzt kommen 2 Wörtchen, nur bestehend aus 2 Buchstaben. Gar nicht übersetzt. Die Übersetzer wissen damit nichts anzufangen. Bereshit, Baraha Elohim, und jetzt kommt das Wörtchen Et. Dieses Wörtchen besteht aus dem ersten hebräischen Buchstaben und dem letzten hebräischen Buchstaben. Also Aleph, erster Buchstabe, Taf, TH schreiben wir im Deutschen, letzter Buchstabe. Die lesen Et. Was heißt das? Aleph und Taf. Im Griechischen sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Ah. Wir können jetzt das nicht nur übersetzen, sondern geistlich schon erklärt. Es wäre zu übersetzen, im Anfang schuf Gott den Anfang und das Ende, oder den Anfang und die Vollendung der Himmel und den Anfang und die Vollendung der Erde. Hat Gott im Anfang schon alles keimhaft da hineingelegt, dass obwohl vergänglich, erster Himmel vergänglich im Wasser, zweiter Himmel und Erde vergänglich im Feuer. Ne?
Ja. Johannes 1 bis
3. Ja, das kommt jetzt dann. Ne? Im Anfang schuf Gott. Anfang und Ende der Himmel, Anfang und Ende der Erde. Erste Schöpfung wissen wir jetzt. Und die Erde, müssen wir lesen, wurde wüst und leer. Tohu wabohu. Und Finsternis war über der brausenden Wassertiefe nach dieser Universalwasserkatastrophe. Und jetzt das Wunderbare, und der Geist Gottes schwebte über den Wassertiefen. Das hebräische Wort schwebte haben wir Impulse gebend, fluoreszierend und wie die wunderbaren physikalischen Begriffe alle heißen mögen. Ja. Schwebte der Geist Gottes über den Wassertiefen. Es werde Licht und so weiter. Jetzt stellt Gott das untergegangene, zum Chaos gewordene, Tohuwabohu gewordene, zu einer zweiten Schöpfung neu zusammen. 1. Mose 1, Vers 1 war das. Und jetzt kommt Johannes 1, Vers 1. Johannes. Schnell beachten wir. Im Anfang schuf Gott. Hebräisch. Reshit. Be heißt im. Und Reshit heißt Anfang. Was sagt Jesus? Ich bin der Anfang. Können wir das lesen? Im Christo schuf Gott. Den Anfang und die Vollendung der Himmel.
Darum Elohim.
Bitte?
Darum heißt es Elohim. Die Mehrzahl.
Weil?
Weil Vater und Sohn.
Und Sohn im Heiligen Geist. Heiligen ja, Geist. Ja. Elohim kann gelesen werden, die Gottheit. Oder Götterschaft, oder wie wir wollen. Übrigens schnell, jetzt stelle ich eine Frage. Also da bin ich jetzt noch ein Laie. Warum? Weil ich mir gar nicht die Mühe genommen habe, da nachzuforschen. Was versteht die christliche Lehre unter Dreieinigkeit? Wer kann mir da theologisch Auskunft geben?
Ein Vater kürzlich eine Taufe mitgemacht.
Ja.
Dann hat dieser Pfarrer dieses Kind getauft im Namen des Sohnes, des Vaters,
und des Vaters
und des Vaters und des Heiligen Geistes.
Ja.
Amen.
Ja.
Dann habe ich auch Amen gesagt,
ja,
und habe dieses Kind dann gleich dem Herrn Hand und Vogel.
Jawohl, gut. So, ich gucke immer noch herum, warte auf eine Antwort.
Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins, sind gleich, sind alle gleich zu betrachten.
Das stimmt nicht ganz.
Kann man verstehen so, das stimmt nicht ganz, aber der Vater ist darüber, oder? Der ist,
Ja, der Vater ist der Vater und der Sohn also, ist der Sohn. Ja.
Also, wenn wir die theologisch lösen wollen hier, dann müssen wir das mal von den ersten zwei Buchstaben her betrachten. Die Aleph ist die Eins, umgeteilt. Dann kommt die Bet, das ist die Zwei. Die schon setzt die Eins voraus. Und dann geht A und B. Aleph ist noch nicht Vater, sondern Aleph, ganz ausgeschrieben, heißt nämlich J-H-Waffe, Yahweh, ist aber noch nicht Vater. Hingegen kommt die Bet dazu, dann heißt Ab, und Ab heißt genau, wunderbar, auch von Heinz Schumacher, Wörter der Bibel, ja. Ab heißt Vater.
Mhm.
Und Bar heißt Komm. Also, in dem Moment, wo der Sohn erscheint, aber eins ist, ich und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, sieht den Vater.
Ja.
Ich und der Vater sind eins. Also dies Verbindende von Vater und Sohn ist der Heilige Geist.
Ja.
Und hier, diese logisch, hier mit unserem Verstand, hier überhaupt kausal, das zu erklären zu wollen, das gibt es nicht. Sondern nur durch Offenbarung seiner selbst in uns, dem Heiligen Geist, können wir das nicht mehr mit uns, sondern mit seinem Verstand, der dann vielleicht so sagen, unser Verstand erleuchtet, aber nicht mit der Fleischer mehr.
So, aber jetzt? Ich habe immer wieder gelesen und auch gehört, ja, eben von Fachleuteseite, Theologen, dass die christliche Lehre unter Dreieinigkeit verstehen, würde mich mit Wonne eines Besseren belehren lassen, dass da gar nicht ein Vater ist und ein Sohn, sondern da ist nur ein Gott, der ist gleichzeitig Vater und Sohn und Heiliger Geist. Habt ihr das auch schon gehört oder gelesen? Das ist schrecklich.
Aber Sie haben keine Erklärung für das Wort in der Schrift dann. Wenn es
heißt, wir brauchen uns gar nicht Mühe zu geben, Willi. Wir fahren da weiter. Ja, aber macht den Satz noch fertig.
Ja. Wenn der Sohn den Vater dann alles übergibt, dann wäre ich am Anfang gefallen.
Und so weiter, ja, das ist ja klar.
Der Sohn, der Vater, alles übergibt, als dass Gott sei alles in allen zur Ehre des Gottes, des Vaters.
Mhm.
Also, wenn diese Worte nicht klar aussagen, wie das Verhältnis steht, dann schade, ja.
Aber, ja, weil, nun, wie soll ich sagen, die christliche gute Meinung, ne, aber nicht gottgemäß, ne, es darf nur einen Gott geben. Nur einen Gott.
Das sagen ja auch die Juden, oder?
Naja, eben, ja, das sagen die. Das sagen die Juden immer. Ja. Also da sind die Christen noch prächtige Juden, nicht? Und Mohammedaner. Und Mohammedaner. Ne? Genau. Also, diese, nicht? Da lesen wir, hören und lesen von Dreieinigkeit und sind sehr froh, dass es da sowas gibt. Ja, dass das anerkannt wird. Und wenn wir genau hinhorchen, dann sind das gar nicht Vater und Sohn, zwei Personen und als drittes der Geist, sondern das ist das ein Gott, der einmal als Vater auftritt und das andere Mal als Sohn auftritt und das dritte Mal als Heiligen Geist. Schrecklich. Ja. Also, ganz gut. Schreibt Paulus an einer Stelle, Denn die Gedanken Satans sind uns nicht unbekannt. Nicht unbekannt. Ja. Also heißt, nicht unbekannt heißt auf Deutsch sehr wohl bekannt. Zum Glück. Ja. So. Also, wir sind in Johannes 1. Wieder, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, griechisch, auf Gott zugerichtet, ausgerichtet. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Im Anfang wieder war das Wort. In Christo war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und, was ich jetzt betone, und das Wort war Gott. Wird Christus im Neuen Testament wirklich auch als Gott bezeichnet? Also hier, ja. Ja, immer wieder. Das ist in unseren Übersetzungen nicht ohne weiteres ersichtlich. Ne? Ja. Dass Jesus Christus wird als Gott bezeichnet, ja, wenn er vom Vater gezeugt und aus dem Vater geboren ist, dann ist er Gott wie der Vater, nur ist er nie Vater und der Vater ist nie Sohn. Und das sind zwei Personen, aber im Heiligen Geiste völlig eins. Und das Wort war Gott. Das ist Christus. Alles wurde durch dasselbe. Wurde alles, was in der Schöpfung geschaffen ist, durch Jesus Christus geschaffen. Aha. Also, das Wort, Jesus Christus ist das personifizierte Wort. Das Wort war Gott. Christus. Und war der Anfang. Dieses war im Anfang auf Gott zugerichtet. Ihm zur Verfügung. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe Elberfelder B oder ihn, nicht? Jetzt im Deutschen. Durch dasselbe sieht so sachlich aus, nicht? Sondern durch ihn, das Wort, und ohne ihn, und alles wurde durch ihn, und ohne ihn wurde nicht eines, das geworden ist, Bezug auf Schöpfung. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht noch was. Und so weiter. Noch Vers 9 und 10, so schön und wichtig. Das war das wahrhaftige Licht. Bruder Heller hat so schön darauf hingewiesen, wie es im Griechischen vorliegt und im Deutschen auch wiedergegeben werden kann. Wenn wir lesen, hier richtig gut übersetzt. Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, sagt Bruder Heller. Es heißt nicht nur, das war das wahre Licht. Und fuhr weiter. Ist das da ein wahres Licht? Natürlich. Aber das ist kein wahrhaftiges Licht. Merkt ihr den Unterschied? Griechisch genau, der Unterschied auch da. Das heißt, Aletheis einerseits und Aletinos, wahrhaftig. Gott ist der, nicht nur der wahre Gott, sondern der wahrhaftige Gott. Er war das wahrhaftige Licht, welches in den Kosmos kommend jeden Menschen erleuchtet. Das Programm Gottes, und das wird noch durchgeführt. Er war im Kosmos, im Weltall seiner Schöpfung heißt das, und der Kosmos wurde durch ihn. Und der Kosmos kannte ihn nicht. Das ist ergreifend tragisch. Gewaltig wunderbar. So. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Jetzt, damit schließen wir diesen Wortschatz. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er nicht nur das Recht, Kinder Gottes zu werden, sondern denen gab er Vollmacht, griechisch, Exousia, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind bevollmächtigt als Kinder Gottes. Hebräer 1. Wir haben 1. Mose 1, Vers 1. Johannes 1, Vers 1. Hebräer 1, Vers 1. Drei Monumentalzeugen. Also, Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage, also damals vor 2000 Jahren, zu uns geredet im Sohne. Vers 1. Darf man sagen, in, als Gott zu den Vätern in den Propheten geredet hat, dass er da nicht im Sohne geredet hat? Bitte? Nachdem er zu den Vätern. Bitte, das ist vorbei. In den Propheten geredet hat. Gott, bitte. Ja. Gottes Wort. Hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohne. Ist das etwas anderes? Na ja, ganz Hebräer 1 und 2. Unterschied zwischen allen Engelherrlichkeiten und himmlischen Herrlichkeiten und geschöpflichen Herrlichkeiten. Und nur ein Gegenstand. Spieler gegen der Sohn. Der Sohn. Der Sohn.
Alles ist kosmisch.
Alles ist, ja.
Von außerhalb des Kosmos.
Jawohl.
In
jawohl.
Das Seine gekommen und
jawohl.
Seine Namen in ihr Taufe.
Ja. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne? Bitte, Kassette wenden. Diesem Sohne, Vers 2, fährt der Heilige Geist weiter, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Wunderbar. Und wie steht es mit uns? Wir sind Gottes Erbe und Miterben Christi. Also wie viel werden wir einmal erben?
Alles.
Alles. Wird die ganze Gesellschaft rufen, Halleluja.
Ja.
So was. Könnte man dann auf irdische Erbansprüche leichter verzichten?
Der Gedanke
ja?
Ist bei mir sofort weitergesprungen in meinem Herzen. Nicht nur wir, wir sind ja nur in Anführungszeichen, die Erstlinge.
Ja, ach so, ja.
Dann habe ich
ja.
Halleluja innen gerufen.
Ja.
Für die ganze Schöpfung, was drinnen ist.
Ja. Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Herrlich. Durch den er auch die Tausendselberfelder, Übersetzer, die lieben Brüder, durch den er auch die Welten gemacht hat. Ja, ihr lieben Elberfelder Brüder, das wissen wir schon lang. Aber was steht da? Griechisch, durch welchen er auch die Äonen, den Zeitalterplan, den Zeitplan für die ganze Schöpfung gemacht hat. Also wer hat den Zeitplan gemacht? Aha. Ja, jetzt müssten Sie eben übersetzen, durch welchen er auch die Ewigkeiten gemacht hat. Dann sind ja die Ewigkeiten ja, haben einen Anfang, ne, als Gott sie geschaffen hat. Ne. Ja, also das wäre ja Katastrophe für die, die alle Versöhnung ablehnen. Ne. Ja, seht einmal, durch welchen er auch die Zeitalter, die Äonen gemacht hat. Also, Gott der Vater ist der Architekt, der alles, bevor es begonnen wurde, zur Darstellung gebracht zu werden, alles geplant, ersonnen, geprüft, erwogen, erforscht hat. Und als der Architekt, der Vater, soweit war, wir müssen leider menschliche Möglichkeiten anführen, übergab er seine Pläne, seine Projekte und all seine festgelegten Grundsätze seinem Sohne als Bauunternehmer. Architekt übergibt seine Pläne eines Tages dem Bauunternehmer, der fähig ist, jetzt genau nach Plan alles zu bauen, auszuführen. Aber nicht nur das, sondern
darf
der Vater dem Salomo, ja. Ja. Muster gezeigt hat und Pläne, sehr gut, danke. Durch den er auch die Äonen gemacht hat, damit ist die Frage 7x70 mal beantwortet, befriedigend. Wenn Jesus in Niedrigkeit, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde als Mensch auf dieser Erde erklärte, auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde, da unten, ist die Frage die, wusste er in seiner Herrlichkeit da oben vor der Erniedrigung auch nichts um Zeit und Stunde? Wenn er den Plan gemacht hat, den Zeitplan gemacht hat, bis auf Bruchteile von Sekunden und Zeitaltern und Haushaltungen, Tag, Sekunden, Minuten, Tage, Jahre, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Alle
Jahre und so weiter und so weiter.
Amos 3, Kapitel 3, das wäre gut.
Ja, also schon wunderbar. Und durch den er auch, ja, Sie hätten ja beschreiben müssen, die Weltzeichen gemacht hat, wäre auch nicht schlecht. Welche der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seien. Und jetzt alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragen. Wunderbar. Wer ist es, der durch sein Wort seiner Macht alle Dinge trägt? Das ist Herr Jesus, Jesus Christus, unser Herr, unser Haupt. Und jetzt haben wir hier gleich eine Erweiterung der Kurzfassung des Paulus, großartig, für die ganze Welt- und Heilsgeschichte drei Worte. Aus Gott heraus, erstes Wort. Jetzt das zweite Wort heißt einfach durch Gott. Und in Gott hinein ist alles geschaffen. Aus Gott heraus kam die Schöpfung. Wie war da alles, als es aus Gott herauskam? Was hat Gott festgestellt? Sehr gut. Bitte merken wir uns das. Lassen wir uns da nicht von Heiligen da falsch belehren. Erst als eine Schöpfung aus Gott herausgestellt war, war was möglich? Dass Böses entstehen konnte. Wir bleiben hier nicht mehr stehen. Zweitens, heißt einfach durch Gott. Ja, was durch Gott? Was haben wir jetzt gelesen? Durch das Wort seiner Macht alles tragend. Das heißt also, aus Gott heraus jetzt eine ganze Schöpfung. Und durch Gott getragen, obwohl es aus Gott herausgestellt, kann er sich als Schöpfer nie verleugnen und als Gott nicht. Bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Schöpfung aus ihm herausgestellt, wie sie jetzt wird, in Sünde und Tod und Verdammnis und alles wieder göttliche, gesetzlose, sie tragen. Durch Gott getragen und in Gott hinein ist alles geschaffen. Ist das in der Kürze eine Würze? Maximal. Großartig. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragen. Das ist das durch Gott. Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät im Himmel. Einverstanden? Was? Was?
Einverstanden, ja. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes.
Jawohl.
Aber außerhalb dieser Schöpfung.
Aha. Dort ist wieder einer, wo meckert, aber mit Recht. Nicht? Ich habe ja falsch gelesen, ihr Lieben. Wir dürfen auch nicht alles glauben. Nicht? Was steht da? Wo hat er sich zu Rechten der Majestät gesetzt? Droben. Und im Neuen Testament, nur bei Paulus, bedeutet droben nicht von dieser Schöpfung, nicht in dieser Schöpfung. In der Unendlichkeit Gottes dort. Im Originalhimmel.
Also, du hast jetzt dein Wort gesagt, das großartig war. In der Unendlichkeit Gottes.
Ja.
Also dann ist das All endlich.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Das ist die nächste Voraussetzung dann. Ja. Wie groß ist das All? Unendlich, endlich groß.
Ja. Ja.
In der unendlichen Herrlichkeit und Größe unseres Gottes und Vaters.
Also, ja.
Da
können
wir uns gar nicht vorstellen.
So, dann sind wir hier zur Rechten der Majestät gesetzt, die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät, hier in der Höhe. Die beiden Ausdrucksweisen in der Höhe hier und droben sind bei Paulus Begriffe nicht von dieser Schöpfung, nicht in dieser Schöpfung. Sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Indem er, also steht nicht im Himmel oder in den Himmel. Ne? Ja, er sitzt auch zur Rechten im Kosmos, in den gegenwärtigen Himmel. Ne? Aber das ist die Repräsentation. Er thront da auf dem Thron, aber gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel. Die Engel bevölkern die alle Himmel. Und er ist, nach Epheser 4, glaube ich, durch alle Himmel hindurchgegangen und hat sich über allen Himmeln dann wieder zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Da haben wir es dann. Und droben, für uns gilt nicht suchet, was im Himmel ist, sondern suchet, was droben ist, wo Christus ist. Ja, sitzen zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist die höchste Höhe. Als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat, denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, Zu vielen Engeln hat er gesagt, ihr alle seid Söhne des Höchsten sogar. Aber zu keinem von diesen Söhnen des Höchsten hat er gesagt, heute habe ich dich gezeugt. Das ist. Sie alle sind nur ein Werk seiner Hände. Nur Jesus Christus. Also die dumme Übersetzung, überall wiederkehrend, dass Jesus Christus als eingeborener Sohn Gottes überall erscheint. Ne? Ihr kennt ja meine blöde Auffassung. Als ich im Anfang gläubig geworden und die Bibel las und vom Jesus als eingeborener Sohn, habe ich gesagt, was ist das? Eingeborene. Die gibt es ja nur in Afrika, das sind die Eingeborenen. Ja bitte? Ja bitte? So versteht es der Feind nicht. Die herrlichsten Aussprüche und Begriffe Gottes also zunichte zu machen. Der Eingeborene, das sagt gar nichts. Ne? Eingeborene gibt es viele, das ist also einer von den vielen Eingeborenen da. Ne? Heute habe ich dich gezeugt. Dann vier neutestamentliche Worte. Am wenigsten bekannt ist der erste in diesen Zusammenhängen hier. Schöpfung, deutsch, heißt im Griechischen Ktisis. K-T-I-S-I-S. Ktisis. Und wir haben jetzt gelernt, Gott arbeitet bis vom Anfang bis zur Vollendung in drei Schöpfungen. Ktisis. Und diese Ktisis, diese Schöpfungen Gottes, haben die Verheißung, dass sie eines Tages verwandelt sein werden in die gleiche Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Es gibt kein Geschöpf, das nicht einmal in diese Herrlichkeit verwandelt sein wird. Wunderbar. Und das einfache Wort im Buch Hiob, das hat einer der Freunde richtig in ganz primitiven Zusammenhang sachlich. Solches tut Gott zwei- oder dreimal. Irgendwas er zur Buße ruft oder irgend so etwas. Ne? So ein einfaches Wort. Aber das sind Normen Gottes. Auch so nebensächlich scheinende Feststellungen, die sich im Wort Gottes fast verirrt haben oder nicht. Gar nicht von Bedeutung zu sein scheinen. Dann die ganze Schöpfung, Himmel und Erde, die Gott geschaffen hat, die Himmel als Wohnraum für die Geisterwelt und nur die Erde als Wohnraum für den Menschen. Nur die Erde. Heißt im Griechischen, jetzt bekanntes griechisches Wort, Ökumene. Ökumene. Oikos heißt Haus, Wohnung. Und das Wort Ökumene müsste gelesen werden. Ökumene. Aber wissen wir, dass das Begriff Haus, Wohnraum drin. Es war bei den Griechen so, dass sie unter Ökumene den ganzen bewohnten Teil der Erde verstanden haben. Das ist nicht falsch. Ne? Aber damit haben sie nicht die biblische Weite des biblischen, der biblischen Weite des Begriffs erfasst. Die ganze Schöpfung hat Gott geschaffen zu Wohnräumen, als Wohnraumgebilde, die Himmel und die Erde. Ökumene. Und jetzt? Was hat der Feind verstanden, unter Ökumene heute zu präsentieren? Warum wage ich die Frage zu stellen, warum hat der Feind das verstanden? Weil in Offenbarung 12 geschrieben steht, wenn Satan auf die Erde geworfen sein wird, dann wird er die ganze Ökumene verführen. Aha. Also nicht nur die Erde und ihre Bewohner, sondern auch, ne? Wenn Satan aus den Himmeln auf die Erde geworfen wird, dann haben wir schon wieder falsch gelesen, oder gar wenn wir dann noch falsch lehren, und sein Schweif reißt einen Drittel der Engel mit hinab, dann werden wir belehrt aus diesem Wort, wieder ungenügenderweise, ich will nicht sagen fälschlicherweise, ein Drittel der Engel sei dem Satan zugefallen. Was lesen wir? Sein Schweif reißt einen Drittel der Engel mit auf die Erde.
Die er da nicht wollen.
Aha. Ja, was ist denn sein Schweif? Das ist ein Stück des Leibes des Drachen, ne? Der Schweif. Das sind die Engel, die schon längst mit ihm eins sind. Und aus Wut, dass jetzt der Erzengel Michael und seine Engel ihn besiegt haben und ihn auf die Erde runterspedieren. Ne? Aus Wut bringt er es noch fertig, ein Drittel der heiligen Engel, der Engel, nicht? Noch mit hinunterzureißen auf die Erde. Ja, ist das der einzige Zeuge in der Bibel, der das bezeugt? Das steht schon in Daniel 8. Und er wird von den Sternen und von den Engeln.
Ja. Und Heilige.
Ja, und Heilige aus dem Himmel auf die Erde zwingen. Ne? Als Beweis, ich bin Gott. Ne? Also Beweise von der ganzen Sternenwelt bringt er, wie unsere Mondstaub oder weiß was da auf die Erde gebracht haben, als Beweis und so weiter.
Das Mustermeisterstück ist bereits in den letzten Tagen uns vorgeführt worden. Sie haben in der hauptberechneten Zeit, wo den Astronauten gegeben wurden, haben zwei Astronauten einen Metallturm aufgebaut, aus Leichtmetall, ein dreieckiger, ungefähr 14 Meter hoch. In 50 Minuten.
Und ja, wo?
Oben im All.
In der Stratosphäre. Und der bleibt. Der Metallturm bleibt und wird ausgewertet.
Das Probe-Modell.
Ja.
Jetzt in den 90er Jahren.
Jawohl.
Sind sie so weit, dass nun die erste Raumstation, das sind aber im Westen, was der Russen vorhat, das ist noch fast noch unheimlicher. Dann werden sie auf diesen Plattformen, die sie bauen, werden sie dann dementsprechend die Anflugbasen haben für ins All hinein, in den interstellaren Raum und so weiter. Und wenn wir wissen, was sie heute mit der Schwerkraft machen im All, dass sie also mit 70%iger Lichtgeschwindigkeit fliegen können, dann, das ist unheimlich, was ich dann.
Mir
diese Sachen angesehen.
Wenn er hinaufsteigen wird, über alle Sterne und über alle Götter, bitte.
Dann müssen wir
alles
sagen, wo stehen wir da.
Jawohl. Ja. Den Daniel, da ist schon auch noch 8. Und er wird von den Heiligen der Höchsten erniedrigen bis auf die Erde. Das sind die, die der Satan, der Schweif, das sind die Mächte, die ihm schon sein Leib bilden, sozusagen, reißt er noch ein Drittel der Engel, die gar nicht wollen. Ne?
Daniel 8, Vers 10. Daniel 8, Vers 10.
Ja, lies mal genau.
Und es wurde erhöht bis zum Herr des Himmels, und es war von dem Heere und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Unvorstellbar. Selbst bis zum Fürsten des Heeres tat es groß. Und es nahm ihm das beständige Opfer, jetzt sind wir wieder unten im Tempel.
Ja.
Und die Stätte seines Heiligsten wurde niedergeworfen, unten. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer. Da haben sie 3,5 Jahre geopfert.
Ja.
Und das Frevels willen. Und es warf die Wahrheit zu Boden und handelte nach und hat gelingen. Und ich hörte einen Heiligen reden und einen Heiligen sprach zu jedem, welcher redet. Bis wann geht das Gesicht von dem beständigen Opfer und von dem verwüstenden Frevel, das sowohl das Heiligtum als auch das Heer zur Zertretung hingegeben ist? Und er sprach zu mir, bis 2000.
Ach so, ja, gut, gut. Nein, das ist noch eine andere Stelle, die ich meine. Aber lassen wir das. Lassen wir das noch unheimlicher, was da geschehen wird. Also, Oikumene, alles Wohnraumgebilde in der Schöpfung, der ganzen Schöpfung, Himmel und Erde. Drittens, Kosmos, kennen wir. Kosmetik heißt Schmuck, Ausschmückung. Kosmos bedeutet die ganze Schöpfung in der prächtigen Ausschmückung, Ausstattung und die ganze Bewohnerschaft, Engel und Menschen, nennt die Schrift Kosmos. Ganze Schöpfung und der Kosmos ist die Bewohnerschaft und alles Schöne und Herrliche an Ausschmückung, da, wie in dem Raum. Wohnraum, gut. Er ist aber geschaffen, nicht als dass ein Wohnraum da ist und niemand drin und nichts drin, nicht? Sondern es kommen die Bewohner, schmücken, nehmen den Wohnraum aus. Jetzt gibt Leben. Das ist Kosmos, drittens. Und viertens kennen wir auch Chronologie. Nicht? Chronos heißt Zeitfolge, Zeitplan. Chronos. Ktisis, Schöpfung. Ökumene, Schöpfung als Wohnräume. Kosmos, Ausschmückung und Bewohner, Kronos, Zeitplan. Ihr seht, da ist alles, wie wir reden, wissenschaftlich von Zeit und Raum. Das alles in unserer Bibel längst da, längst, alles in kurzen, wunderbaren Begriffen. So, dann zum Schluss kommend für heute Abend. Lese ich nur noch die Reihe, die Dinge ab hier, weil wir das schon bildlich dargestellt bekommen haben. Die Schöpfung Gottes ist nicht nur zeitlich mit Anfang und Ende versehen, sondern auch räumlich. Wissenschaft heute gibt einen Durchmesser der Schöpfung an, wie Jesus schon längst sagt und Salomo, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. So. Die Himmel und aller Himmel, Himmel, sagt Salomo, können dich, o Gott, Schöpfer, nicht fassen. Er trägt das All der Schöpfung. Dann die zwei Pole oder die zwei Brennpunkte. Positiver Pol, der Thron Gottes. Negativer Pol, unsere arme Erde. Oder außerhalb des Lagers, unsere arme Erde. Der Thron Gottes, das Allerheiligste. Genau in den Bildern der Stiftshütte und der Tempel Gottes. Erstes Geschöpf. Dieses Tier, das als Modell für Satan vor uns hingeführt wird, vorgestellt wird im Buche Hiob. Ein Tier, das beschrieben wird als ein Tier, das es gar nicht gibt auf der Erde. Warum? Weil der Geist Gottes wieder das nur als Modell ist, nimmt, aber das große Wesen meint und erklärt und beschreibt. Und da heißt es von diesem erstes Geschöpf, er, dieses Tier, war, jetzt Achtung, haben wir gelesen, Bereshit, im Anfang, ne, schuf Gott. Und da steht, er, dieses Tier, war der Reshit der Wege Gottes.
Reshit für 28.
Danke. Der, was? Nein, nein, nicht Hezekiel. Hiob.
Da,
Paul, Hezekiel
28,
ohne ganz. Ja, Hezekiel 28 ist eine andere Beschreibung. Ja. Ja, aber ich bleibe jetzt bei dem Begriff Bereshit. Also, Bereshit, das heißt in Christus. Christus ist der Anfang, aber Christus ist nicht der Anfang der Wege Gottes, sondern er ist der Weg. Der, Einzahl. Ne? Und Satan ist nun der das ist ein Anfang. Ne? Der Weg Gottes ist ohne Anfang und ohne Ende. Ne? Christus. Aber nun, Satan durch das Tier als Modell vorgeführt, heißt er, das Tier, oder es, das Tier, er ist jetzt, Satan gemeint, der Anfang der Wege Gottes. Der Reshit, genau das gleiche Wort wie Bereshit, der Alte. Erste Geschöpfe sind Engel und Geister, die Himmel bevölkern. Letztes Geschöpf ist der Mensch. Letzte werden Erste sein, siehe da, sofort hat Gott das letzte Geschöpf zum Herrscher aller übrigen Geschöpfe eingesetzt. Und um der Untreue des ersten Menschen willen hat Gott den von ihm bestimmten Herrscher über alle übrigen Geschöpfe, auch über alle Engel, unter die Engel, und die Engel sind Dienstboten, allzumal dienstbare Geister, nicht? Man hat ja früher auch von einer Zimmermagd, einem Zimmermädchen oder den Dienen, Dienstpersonal, dienstbare Geister gesagt. Nicht? Ja. Das heißt, und Salomo sagt, unter zwei oder drei Zuständen ist es nicht auszuhalten. Wenn eine Magd, eine Dienstmagd zur Herrin gemacht wird und ein Knecht zum König gemacht wird. Also das nicht auszuhalten. Und jetzt ist die ganze Menschheit unter die Dienerschaft, Knechte und Mägde, ne, gestellt. Die herrschen jetzt über die Herrscher. Ne. Es ist noch lange auszuhalten, es ist bald aus. Unsere wunderbare Bibel. Vorsatz Gottes ist das, was Gott bei sich selber vor Grundlegung der Welt festgelegt hat, nämlich dass eines Tages das ganze All in Christo unter ein Haupt zusammengefasst sein wird. Während der Ratschluss Gottes Ratschläge der Herzen der Geschöpfe soweit zur Durchführung berücksichtigt, als Gott das genehmigt hat. Deshalb ist im Ratschluss Gottes so viel Böses drin, und der Ratschluss Gottes läuft erst von Grundlegung der Welt an und hört mit dem Vergehen dieser Schöpfungen der ersten zwei auf. Das Lamm Gottes wurde bereitgestellt vor Grundlegung der Welt, ist zu seiner Zeit geoffenbart worden im Fleisch und nach dem Gesetz buchstäblich geschlachtet worden, damit Blut floss, damit Übertretungen des Gesetzes vergeben werden konnten, musste Blut fließen. Bestimmung heiliger Engel. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Unser Gott aber, der Böses gar nicht zurechnet und alle Übertretungen in der ganzen Schöpfung niemand zurechnet, weil er auf Golgatha definitiv abgerechnet hat. Der braucht gar nicht zu vergeben. Bitte. Wenn ich etwas gar nicht in Betracht ziehe, gar nicht in Rechnung stelle, das existiert für mich gar nicht. Aber weil Gott den heiligen Engeln das Gesetz genehmigt hat, ne? Und die angeordnet haben, also wenn schon Übertretungen vergeben werden sollen, dann muss Blut fließen. Anders geht das nicht. Ne? Und weil Gott das genehmigt hat, ne, muss vergeben. Und deshalb Jesus noch unter Gesetz, solange am Kreuze hing, leben, ne? Vater, vergib ihnen. So. Und nachher ist die Rechtslage neu. Ganz gewaltig. Das Böse, haben wir gehört, von Gott so und so, schon vor Grundlegung der Welt erkannt und eingeordnet, ratschlussmäßig genehmigt, Aber alles Ratschlussmäßige, was da Böses geschieht, da hat Gott nur genehmigt, weil es seinem herrlichen Vorsatz, der er gefasst hat bei sich selbst, dienen muss. Wunderbar. Aber danke. Ja. Dann wissen wir abschließend, der Altar stellt die Liebe Gottes dar und die Opfergabe darauf, die Gerichte Gottes. Brennt Feuer, Fleisch wird geschlachtet und Blut fließt. Der Altar, sagt Jesus, ist größer als die Opfergabe. Die Opfergabe Gottes an eine verlorene Welt ist aber sein Sohn. Und die ist wunderbar, die Opfergabe. Was ist noch größer als diese wunderbare Opfergabe Gottes? Ohne Zweifel ist immer der Geber einer Gabe größer als die Gabe. Stimmt's? Ja. Und dieser Geber dieser Gabe ist der die Liebe. Ja. Ja. Und die ist die Liebe überhaupt das Größte, was es gibt. Ja. Ja. Die Liebe aber ist die größte von den dreien. Ja. Der Altar heiligt die Opfergabe, heißt, die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Der Altar ist größer als die Opfergabe. Die Liebe ist größer als alle Gerichte Gottes. Und der Altar trägt die Opfergabe. Die Liebe Gottes trägt alle Gerichte Gottes. Und das ist das Evangelium. Damit dürfen wir schließen. Und überall Jesus Christus, der Welt- und Heilsgeschichte vom Vater übertragen, schaffen, machen durfte. Unser wunderbarer Herr. Soweit.
Weiteres Band. Lehre.